Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Da sind wir mit einem frischen Podcast vom Update. Heute am Donnerstag, den 19. Dezember. Es brennt weiter in Australien. Es gibt heftige Buschbrände, das habt ihr bestimmt mitbekommen. Es sind riesige Flächen davon betroffen. Experten sind sich einig, der Klimawandel begünstigt solche Brände. Und trotzdem ist Australien das Land gewesen, das beim Klimagipfel in Madrid viele Beschlüsse blockiert hat. Wir haben uns gefragt, wie kann das eigentlich sein? Also ein Land, das doch offenbar so direkt betroffen ist vom Klimawandel, warum blockiert das dann so wichtige Entscheidungen? Naja, das Ganze hat eben auch wirtschaftliche Gründe.
Australien fördert fast 30% der Kohle, weltweit Nummer 1, und mehr als 20% vom Erdgas, das auf den Weltmärkten gehandelt wird. Und die australische Regierung plant, die Kohle- und Gasindustrie weiter stark auszubauen. Genau das Gegenteil also von dem, was in Paris und Madrid besprochen wurde.
Noch mehr Infos zu den Zusammenhängen bekommt ihr in dieser halben Stunde von Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion. Außerdem geht es bei uns ums Lügen. Ja, soll man nicht machen, ne? Aber das passiert jedem von uns mehrmals am Tag. Das sind jetzt vielleicht nicht immer die riesengroßen Lügen, aber so kleine Lügen, die die Freundschaft erhalten.
Bedank dich bei Tante Helga für den tollen Pulli und jeder weiß, der Pulli war entsetzlich. Ja, und das Kind muss so tun, als ob er ihm gefällt. So lernen wir Lügen.
Das ist Jeanette Schmidt, Psychologin an der Uni Frankfurt. Und von ihr erfahrt ihr nicht nur, warum wir lügen, sondern auch, warum wir eben manchmal Geschichten erzählen, die so nie passiert sind. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Dass es bei uns keine Pkw-Maut geben wird, das hat sich ja mittlerweile rumgesprochen. Aber es gibt da noch so 1 bis 3 Fragen, die zu klären wären. Unter anderem die, was jetzt eigentlich mit der Kohle ist. Und zwar mit der Kohle für die Mautbetreiber, den Verkehrsminister Scheuer vertraglich ja zugesichert hatte, dass die Sache mit der Maut klargehen wird. CTS, Eventim und Kapsch, die fordern jetzt vom Bund 560 Millionen Euro Schadenersatz. Das gucken wir uns genauer an mit unserer Korrespondentin aus dem Hauptstadtstudio, Nadine Lindner. Nadine, wie kommen die Betreiber auf diese Summe, 560 Millionen Euro?
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Das war heute Nachmittag doch auch, also zumindest auch ein bisschen eine Überraschung, als diese Zahl kam, dass sie jetzt kommt. Die Höhe der Zahl ist nicht so ganz eine Überraschung. Das hatte man vorher schon so ein bisschen aus anderen Berechnungen gehört. Diese Ansprüche, die möchte man jetzt in mehreren Schritten geltend machen für diese 560 Millionen Euro. Und die Argumentation der Betreiber, also Kapsch und Eventim, die haben sich zur Firma Autoticket zusammengeschlossen. Und die sagen, ja, es gibt jetzt diesen Fall, dass der Vertrag vorzeitig beendet wurde. Und jetzt sieht man sich, dass man den Anspruch hat auf den entgangenen Gewinn über die komplette Vertragslaufzeit. Und das waren immerhin 12 Jahre. Und man sieht auch, dass man aus diesen Betreiberverträgen einen Ausgleich von sogenannten Beendigungskosten hat. Und da gibt es dann auch, und darunter fallen dann Schadensersatzansprüche auch noch von Unterauftragnehmern. Also das ist ein ganzes Konvolut, was da zusammenkommt.
Okay, das heißt, diese Verträge sehen auch so eine Art Entschädigung vor oder nicht?
Naja, das ist die Argumentation der Betreiber, die im Moment geführt wird. Und das ist auch die Argumentation, wie sie von Teilen der Opposition, also Grünen und FDP im Bundestag, auch geteilt wird. Das Verkehrsministerium allerdings hat sich heute ziemlich schnell zu Wort gemeldet. Andrea Scheuer hat via Twitter ein kurzes Video verbreitet und da sagt er, nein, diese Zahlen sind falsch, diese Forderungen sind nicht legitim. Seine Argumentation lautet, den Betreiberfirmen, denen wurde gar nicht wegen dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gekündigt, sondern denen wurden gekündigt, weil sie schlechte Leistungen erbracht haben. Und da wird jetzt ein großer Streit dann drum geführt werden, wie es denn mit den Kündigungsgründen aussieht. Und da steht Meinung gegen Meinung oder Argumentation gegen Argumentation. Und da muss jetzt ein Schiedsverfahren entscheiden. Ab Mitte Januar soll es da erste Gespräche geben. Das könnte mehrere Jahre dauern. Und das Problem ist auch, das ist dann nicht öffentlich.
Aber an wem würde das denn dann am Ende hängen bleiben? Also diese 560 Millionen, die stehen jetzt erstmal im Raum. Wer müsste denn dafür dann am Ende zahlen? Wir Steuerzahler?
Naja, das ist schon mal ein guter Versuch. Also ja, es wird am Ende den Steuerzahler treffen. Allerdings ist die Frage, ob diese 560 Millionen Euro, das ist im Moment eine Forderung. Mhm. Es ist unklar, ob man mit dieser Summe dann tatsächlich durchkommt. Aber man muss natürlich noch hinzuziehen in der Überlegung, darauf hat heute nochmal die FDP hingewiesen, dass so ein Rechtsstreit, den man führt, der kostet ja halt auch Geld. Man muss Anwälte bezahlen, jetzt nicht nur einen Anwalt, sondern halt auch mehrere. Das Ganze könnte über mehrere Jahre laufen. Also da rechnet man dann halt auch nochmal mit Zusatzkosten, die allein nur dafür entstehen, dass man diesen Streit beilegt. Und bis jetzt hat die Pkw-Maut 73 Millionen Euro gekostet. Das hat Andrea Scheuer letztens im Bundestag auch zugeben müssen. Und das ist halt schon eine ziemliche Stange Geld für ein Projekt, was nicht zustande kommt.
Hat das denn jetzt eigentlich Konsequenzen, also diese neue, ich nenne es jetzt mal Entwicklung für den Verkehrsminister eben, für Andreas Scheuer?
Ja, also ich finde, heute ist schon eine deutliche Veränderung. Es wird jetzt ungemütlicher für ihn, weil seine Argumentation war ja bis heute eigentlich, naja, es gibt ja noch gar keine Forderungen, man weiß ja noch gar nicht so richtig genau, das ist jetzt vorbei, jetzt weiß man genau, was für eine Forderung da auf dem Tisch liegt. Gestern hat Angela Merkel ja noch gesagt, dass Andi Scheuer sehr gute Arbeit macht. Man muss jetzt halt natürlich sehen, ob sie das weiterhin auch so sagt, an ihm festhält. Auch der CSU-Chef Markus Söder, der für Scheuers Zukunft meiner Ansicht nach sehr wichtig ist, der steht auch noch zu ihm, aber man merkt auch die zunehmende Nervosität. Gestern sind ja bestimmte Akten für den Untersuchungsausschuss im Bundestag zur Pkw-Maut nochmal höher gestuft worden, sodass die Abgeordneten die nicht mehr so einfach oder etwas schwieriger nur noch lesen können, Journalisten gar nicht mehr lesen dürfen. Da merkt man schon die Nervosität, finde ich.
Die Betreiber der geplatzten Pkw-Maut fordern 560 Millionen Euro Schadenersatz vom Bund. Die aktuellen Infos dazu habt ihr bekommen von Nadine Lindner.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Name, mit dem viele von uns bis vor einem Jahr ja nicht sofort was anfangen konnten oder sofort was verbunden haben, ist Klaas Relotius. Bis vor einem Jahr war er Vorzeigejournalist, einer, der wahnsinnig tolle Geschichten geliefert hat, dafür viele Preise bekommen hat. Nur, wie sich dann eben herausgestellt hat, hat Klaas Relotius in vielen seiner Geschichten nicht die Wahrheit erzählt. Er hat gelogen und das ist schlecht, wenn man als Journalist arbeitet. Das hat dem Journalismus insgesamt nicht gut getan, der sogenannte Fall Relotius. Es geht ja schließlich um Glaubwürdigkeit und die sprechen eben viele Menschen den Medien generell ab. Ja, der Fall Relotius ist besonders, wahrscheinlich auch besonders krass. Trotzdem ist es aber nicht so, dass niemand lügen würde oder sich eben nicht ein paar Mal am Tag vielleicht Dinge ein bisschen schönredet, auch für andere. Wichtig ist dann eben zu gucken, warum machen wir das? Also warum lügen wir in diesem Moment und wie gehen wir eigentlich mit der veränderten Wahrheit um?
Klaas Relotius, sagt dir der Name was?
Nein.
Ich nicht?
Verdammt.
Das ist der Spiegel-Reporter da.
Jetzt klingelt es bei mir. Gut. Das weiß ich, wen du meinst. Der hat Geschichten geschrieben, der war im Ausland unterwegs und hat Reportagen halb gefaked.
Einfach eine Geschichte eines kleinen syrischen Jungen, hat er doch irgendwie den ganzen Konflikt irgendwie so dargestellt und davon hat er dann irgendwie so viel erlogen, dass es dann, ja, das weiß ich noch ungefähr.
Das ist wehgetan.
Ja, ouch. Lügen von solchen Dimensionen sind für viele schmerzhaft. Aber mal ehrlich, Lügengeschichten sind ganz alltäglich, bei jedem von uns.
Den Einstieg ins Lügen, den haben wir schon als Kind.
Jeanette Schmidt ist Psychologin an der Uni Frankfurt und beschäftigt sich damit, wie Lügen im Alltag formuliert und bewertet werden.
Einer der schönsten Einstiege ist, bedank dich bei Tante Helga für den tollen Pulli. Und jeder weiß, der Pulli war entsetzlich. Ja, und das Kind muss so tun, als ob er ihm gefällt. So lernen wir Lügen, natürlich.
Das Dilemma. Wir müssen uns entscheiden, was uns gerade wichtiger ist. Wer Tante Helgas Gefühle nicht verletzen will, der wird hier nicht die kratzige Wahrheit wählen. Erste Erkenntnis, es gibt kein Schwarz und Weiß, dafür aber verdammt viel Grau.
Aber es gibt Menschen, die von sich sagen, ich lüge nie. Und wenn man dann aber beobachtet, was diese Menschen machen, dann führen sie andere durchaus manchmal hinters Licht, aber sie nennen das selbst nicht Lügen.
Weil wir im Alltag eben häufig Dinge betonen, auslassen, in einen bestimmten Zusammenhang setzen, merken wir oft gar nicht, dass wir uns immer wieder mal Stück für Stück von der Wahrheit entfernen.
Ich hatte zum Beispiel schon mal das Erlebnis, dass ich mich in irgendwas aus Versehen reingeredet habe und dann nicht mehr rausgekommen bin. Bei meiner Friseurin zum Beispiel, wir haben über mein Studium geredet und da meinte sie, ja, Latein hast du doch bestimmt auch. Und ich so, ja, weil ich nicht richtig zugehört habe. Und aus der Nummer kam ich nicht mehr raus. Jedes Mal fragt sie mich wieder, oh, wie läuft's mit Latein? Ich so, ja gut, ja, ich hatte halt nie Latein.
Das ist so eine slippery slope, würden die Amerikaner sagen.
Das Bild, jede kleine Unwahrheit bringt mich weiter auf eine schiefe Ebene. Und weil der Weg zurück gleichzeitig immer schwieriger wird, kommt nach und nach alles ins Rutschen.
Wenn ich aus einer Lüge wieder rauskommen will und dabei diese Lüge offenbar werden muss, entlarvt werden muss, wenn ich gestehen muss, dass ich gelogen habe, dann ziehe ich mir diesen Schuh an. Ich habe gelogen und es ist eine sehr unerfreuliche Persönlichkeitseigenschaft, ein Lügner zu sein.
Klaas Relotius zum Beispiel schrieb über den Syrienkrieg und findet einen genialen Zugang. Er erzählt die Geschichte durch die Augen eines ganz besonderen Jungen. Eines Jungen, der damals dabei war, als 2011 systemkritische Graffiti in der Stadt Daraa auftauchten. Die führten dann zu Verhaftungen von Kindern und wiederum zu Elternprotesten, die dann als Auslöser des Krieges gesehen werden. Wie wäre es jetzt, wenn man Syrien durch die Augen dieses Jungen sehen könnte, all das Leid und die Ausweglosigkeit begreift, weil wir natürlich jetzt ganz dicht dran sind, wie der Junge mit der Handykamera filmt und selbst erzählt. Doch diese Eindrücke aus erster Hand waren Erfindungen. Wie kann das sein?
Er könnte sich dann aus der Affäre ziehen vor sich selbst, indem er sagt, ich habe mit unwahren Mitteln Wahrheit vermittelt. Was ist die Aufgabe und was ist das Ziel?
Ich habe auch gedacht, ja, eigentlich ein cooler Typ, der hat wahrscheinlich richtig coole Sachen geschrieben. Die Leute fanden das total toll. Aber ich hätte es gut gefunden, wenn er dazu gesagt hätte, dass das ein bisschen Fantasie ist.
Journalismus kämpft um Auflage und Aufmerksamkeit. Geschichten müssen sich verkaufen. Faktentreue einerseits, Aufgaben und Ziele andererseits. Wir alle sind sehr gut darin, zwischen diesen Anforderungen den Weg des geringsten Widerstandes zu wählen. Habe ich heute selber gemerkt, als mir Jeanette Schmidt von einem Experiment erzählte.
Was ich gemacht habe, war mit Geldstücken zu arbeiten und die dann anscheinend verloren worden waren. Passanten haben sie gefunden und dann spricht sie jemand an, haben sie das Geldstück gefunden. Aber die Person fragt nach einem falschen Geldstück. Und dann hat man nun die Möglichkeit zu sagen, ja, ich habe es gefunden oder nein, das Geldstück habe ich nicht gefunden.
Die nicht korrekte Frage öffnet die Möglichkeit zu lügen. Und ich hatte im Vorgespräch, während Jeanette Schmidt das erzählte, genauso ein Erlebnis. Es geht um die Münzen im Experiment.
Lange her, es waren 5-Mark-Stücke und 2-Mark-Stücke in Telefonzellen in Heidelberg.
In meinem Kopf hatte ich blitzschnell überlegt, wie ich den Ton so schneiden kann, dass die Markstücke nicht drin sind, dafür aber der Eindruck bestehen bleiben könnte, dass es Euros sind, dass das Experiment vielleicht doch aktueller ist. Zack, mit einem Fuß auf der schräg rutschigen Ebene. Dieses feine Austarieren aus dem, was ich sage, was ich weglasse oder was ich betone, das muss geübt werden. Jeden Tag. Und dafür wäre es auch gut, spätestens in genau einem Jahr nochmal über Relotius zu sprechen. Gut für alle und besonders für Journalistinnen und Journalisten wie mich.
Ein Jahr nach Relotius, warum wir so leicht ins Lügen verfallen. Unser Reporter Stefan Beuting hat sich Gedanken darüber gemacht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die riesigen Buschbrände in Australien, die haben ja schon Millionen Hektar von Land zerstört. Es ist viel zu lange schon trocken, viel zu lange heiß und die Menschen in Sydney und weiteren Städten haben eben extrem zu leiden an den Folgen. Forscher sagen, durch den Klimawandel steigt die Gefahr solcher großen Brände. Nur wenn Australien doch so betroffen ist, offenbar vom Klimawandel, warum treten die dann beim Klimaschutz so dermaßen auf die Bremse? Bei der Weltklimakonferenz in Madrid ist Australien vor allen Dingen als Blockadeland aufgefallen. Wie passt das alles zusammen? Das wollen wir jetzt mal genau erklären und zwar mit Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion. Klaus, wie ist das denn gerade die Lage überhaupt in den Buschbrandgebieten? Wie sieht es da aus?
Ja, also ein entspanntes Weihnachtsfest werden die Menschen in New South Wales nicht haben. Heute hat der bevölkerungsreichste Bundesstaat von Australien nämlich den Notstand ausgerufen, mindestens für die nächsten 7 Tage, damit halt besser Hilfe anlaufen kann. Die Regierungschefin von New South Wales, die hat dazu aufgerufen, zu Weihnachten nicht zu verreisen, zu Freunden oder Familie, sondern an Ort und Stelle zu bleiben, nicht rauszugehen. Also durch Sydney zieht ja schon seit Wochen dieser Rauch der Buschbrände, viele tragen Atemmasken da. Die Höchsttemperaturen, die liegen im Schnitt jetzt bei fast 42 Grad, so hohe Werte wurden da noch nie gemessen. Dabei hat der Sommer da gerade erst angefangen und dazu ist es halt extrem trocken. Tausende Feuerwehrleute sind im Einsatz immer noch. Gibt es rund 100 Brände in der Region, darunter einige wirklich riesige. Und jetzt am Wochenende sollen noch stärkere Windböen dazukommen. Und ja, das könnte diese Buschbrände da sogar noch weiter anfachen.
Alles in allem also eine ziemliche Katastrophe. Was sagt denn der australische Premierminister dazu?
Der ist gerade nicht da. Der ist schon seit Tagen in Urlaub. Mhm. Medien schreiben, dass er mit seiner Familie gerade auf Hawaii entspannt. Und das hat auch einige Australier ziemlich wütend gemacht. Also heute sind hunderte Schüler und auch einige Erwachsene vor den Wohnsitz von Premierminister Scott Morrison gezogen und haben demonstriert. Einige hatten Hawaii-Hemden an und auf den Schildern, da stand zum Beispiel, wie ist die Luft denn so in Hawaii? Oder auch, unser Land steht in Flammen, wo zum Teufel stecken Sie? Das ist auch ein Schlagwort, das gerade so zum Twitter-Trend geworden ist. Where the bloody hell are you? Also in Australien gehen schon Menschen auf die Straße. Und letzte Woche Mittwoch zum Beispiel in Sydney, da standen mehr als 20.000 Menschen im Smog und haben auch da mehr Klimaschutz gefordert.
Also das Land steht in Flammen, der Premier ist in Urlaub. Hat Scott Morrison sich denn jetzt noch gar nicht zu diesen Buschbränden geäußert? Also ich meine, die gibt es ja schon seit ein paar Wochen, hast du gerade erzählt.
Ja, er hat sich geäußert, also vor einer Woche sogar noch. Da hat er die Klimapolitik seiner Regierung nochmal verteidigt und gesagt, für die Feuer seien mehrere Faktoren verantwortlich. Einer davon sei der Klimawandel. Hauptsächlich habe aber die Dürre im australischen Outback zu den Bränden geführt. Ist also etwas verschwurbelt, finde ich. Also könnte man jetzt fragen, was hat denn die Dürre verursacht? Mhm, also ja. Wenn es um den Klimawandel ging, da hat Scott Morrison sonst immer gesagt, da einen Zusammenhang herzustellen zwischen Klimawandel und Buschbränden, das sei, Zitat, nicht hilfreich. Und da widerspricht der australischen Wissenschaftler. Die sagen nämlich, es gibt durch den Klimawandel sehr wohl ein deutlich gestiegenes Brandrisiko und auch eine Verlängerung der Brandsaison im Land.
Aber warum ist er da so, naja, ich sag jetzt mal am Zweifeln, oder warum tritt er da so auf die Bremse?
Also nett formuliert kann man sagen, Klimaschutz ist nicht gerade die Top-1-Priorität vom Premierminister. Er ist ein starker Befürworter der Kohleindustrie und die ist sehr, sehr mächtig in Australien. Also da leben zwar nur 25 Millionen Menschen, aber Australien fördert fast 30% der Kohle, weltweit Nummer 1, und mehr als 20% vom Erdgas, das auf den Weltmärkten gehandelt wird, generiert damit Dutzende Milliarden an Einnahmen. Die konservative australische Regierung, die sagt, wir machen doch schon viel gegen den Klimawandel. Wir sind doch nur für 1,6% der Emissionen weltweit verantwortlich. Rein buchhalterisch stimmt das, aber wenn du jetzt noch die Kohle- und Gasexporte damit dazurechnest, die gibt es ja, dafür ist Australien ja auch verantwortlich, dann kommst du schon auf 5% der globalen Emissionen. Weltweit hat das Wissenschafts- und Wirtschaftsinstitut ACF ausgerechnet. Und die australische Regierung plant, die Kohle- und Gasindustrie weiter stark auszubauen. Genau das Gegenteil also von dem, was in Paris und Madrid besprochen wurde. Das ACF-Institut, das sagt, dass Australien im Jahr 2030 für bis zu 17% der weltweiten Emissionen verantwortlich sein könnte, wenn es so weitergeht. Und dass das Land dann zur Emissionssupermacht werden könnte.
Okay, und das ist auch der Grund dafür, warum Australien eben die Beschlüsse bei der Weltklimakonferenz blockiert hat?
Das ist der Vorwurf, genau, zum Beispiel vom WWF. Länder wie Australien, Brasilien und die USA hätten die nötigen Beschlüsse blockiert, sagt WWF Deutschland. Und auch im Klimaschutzindex 2020 von Germanwatch, da steht drin, dass vor allem die USA, Australien und Saudi-Arabien ernüchternd schlechte Werte bei Emissionen, erneuerbaren Energien und halt der Klimapolitik haben. Anzeichen für eine ernsthafte Klimapolitik seien bei diesen Ländern bisher kaum in Sicht, heißt es von Germanwatch. Ein Journalist hat Premierminister Morrison letzte Woche auf diesen Bericht angesprochen und der hat nur gesagt, er lehnt den Report ab, der sei nicht glaubwürdig. Und Fakt ist aber, dass die offiziellen australischen Klimaziele deutlich unter diesen Klimazielen liegen, die in Paris beschlossen wurden.
Australien brennt, der Premierminister ist in Urlaub und beim Klimaschutz zielt das Kohleexportland äußerst niedrig. Die Infos hatte Klaus Jansen im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ginge es nach der deutschen Umwelthilfe, dann müsste der bayerische Ministerpräsident Markus Söder im Gefängnis sitzen. Denn es gibt ein Urteil von 2012 und laut dem müsste es in München für Dieselfahrzeuge Fahrverbote geben, weil die Luft da eben so schlecht ist. Nur der Ministerpräsident, also Markus Söder, setzt das eben nicht um. Er findet Fahrverbote übertrieben. So, und die deutsche Umwelthilfe hat deshalb geklagt. Es ging ganz hoch bis zum Europäischen Gerichtshof. Und die haben eben eine Zwangshaft gefordert für Söder, weil er ein rechtskräftiges Urteil einfach ignoriert. Das lassen wir uns jetzt nochmal einordnen von Gigi Deppe aus der ARD-Rechtsredaktion. Gigi, wie hat der EuGH denn heute entschieden?
Der EuGH hat entschieden, dass Zwangshaft durchaus möglich wäre, theoretisch, dass es manchmal sogar verhängt werden muss, wenn bestimmte europäische Gesetze nicht befolgt werden. Aber, und das Aber ist wirklich sehr wichtig, die Richter sagen auch, man muss genau hinsehen, wie steht es denn mit dem Grundrecht auf Freiheit? Also das muss man abwägen. Und die Freiheit von Politikern ist auch zu berücksichtigen, die ist auch was wert. Das heißt, es muss vorher festgeschrieben sein, es muss klar und voraussehbar in einem Gesetz feststehen, wann Politiker zwangshaft erleiden müssen. Also wann es erlaubt ist, Politiker in Zwangshaft zu nehmen. Und das ist das Problem. Das gibt es wohl in Deutschland nicht. Soweit ist meine juristische Erkenntnis bis jetzt, dass bei uns nicht festgeschrieben ist, wie das genau läuft. Wer genau würde denn da in Zwangshaft genommen? Der Ministerpräsident oder die zuständige Ministerin in Bayern? Also das ist alles ziemlich unklar bei uns. Und deswegen hat schon der Bayerische Verwaltungsgerichtshof gesagt, aus seiner Sicht sind die deutschen Gesetze dafür nicht geeignet, Politiker in Zwangshaft zu nehmen. Und diesen Ball haben jetzt die EuGH-Richter aufgenommen, zurückgespielt, gesagt, also wenn die Gesetze nicht klar sind, dann geht das nicht, dass man Politiker in Zwangshaft nimmt.
Okay, das heißt, Zwangshaft für Söder ist eigentlich ausgeschlossen.
Ist ziemlich vom Tisch, würde ich sagen. Also Kretschmann in Baden-Württemberg war ja auch Thema. Ich glaube, diese Herren können alle heute beruhigt in die Weihnachtsferien gehen. Es ist einfach so, dass es kein passendes Gesetz bei uns gibt. Ist ja klar, wenn jemand ins Gefängnis kommen soll, dann muss es vorher irgendwie vom Parlament festgeschrieben sein. So ist es im Rechtsstaat. Und da es das nicht gibt, müssen die jetzt nicht damit rechnen. Aber es heißt vielleicht nicht, dass gar nichts passiert. Also es kann schon sein, dass sich Gerichte überlegen müssen, wie können wir das denn sanktionieren, was da passiert, dass einfach unsere rechtskräftigen Entscheidungen von der Politik nicht umgesetzt werden. Mhm. Ist ja eigentlich ein starkes Stück.
Mhm. Eigentlich schon. Und darauf zieht auch meine nächste Frage ab. Also wenn ich als Privatperson gegen Gesetze verstoße, dann hat das juristische Folgen für mich. Also irgendeine Konsequenz daraus folgt. Und wenn wir jetzt nochmal beim Beispiel Söder bleiben, dann wäre das ja in diesem Fall nicht so. Also was heißt das denn dann für unseren Rechtsstaat, dass sich Politiker nicht an Gesetze halten müssen, oder ist das zu weit gegriffen?
Naja, eigentlich ist es völlig sonnenklar, in einem Rechtsstaat müssen sich die Politiker an die Entscheidungen von Gerichten halten. Eigentlich wird es gar nicht diskutiert. Mhm. Das ist, und vielleicht auch der Grund, warum es keine Gesetze dafür gibt, weil das so selbstverständlich war. Wenn ich als Privatperson ins Gefängnis komme, dann gibt es natürlich auch ein Gesetz, in dem steht, du hast gestohlen oder du hast betrogen, deswegen gehst du jetzt ins Gefängnis. Also insofern ist es auch für Privatpersonen festgeschrieben bei uns im Rechtsstaat, was passiert, wann komme ich ins Gefängnis und wann nicht. Insofern kann man das jetzt den Politikern nicht vorwerfen, weil das ist auch eben für Privatpersonen gilt da eigentlich nichts anderes. Nur bis jetzt war eben Common Sense, wenn es ein Gerichtsurteil gibt, dann muss man das befolgen. Und der Gerichtshof sagt jetzt, naja, es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten, Druck auszuüben seitens der Gerichte. Die könnten zum Beispiel diese Zwangsgelder, die sie jetzt schon verlangt haben von der Bayerischen Landesregierung, die könnten sie häufiger auferlegen. Und sie könnten vielleicht auch dafür sorgen, dass das nicht wieder in die Staatskasse geht, so ein Zwangsgeld, automatisch einfach in ein anderes Budget da, aber eben auch Staatsgeld, sondern dass jemand Drittes davon profitiert. Das haben wir versucht heute zu prüfen in der Rechtsredaktion, ob das überhaupt geht nach unserem Recht. Ist noch offen, ob das geht. Auf jeden Fall ruft der Europäische Gerichtshof eigentlich dazu auf, seid kreativ, liebe deutsche Richter, überlegt euch was. Denn natürlich kann es nicht sein, dass Gesetze und Gerichtsentscheidungen nicht befolgt werden.
Also eine Zwangshaft wegen Verstößen gegen EU-Recht schließt der EuGH nicht grundsätzlich aus, aber er baut eben doch auch einige Hürden dafür auf. Welche das sind und warum, das hat uns Gigi Deppe erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, die CDU hat im Moment ein kleines Problem und dieses Problem heißt Robert Müritz. Und zwar wird das zum Problem für die Landesregierung in Sachsen-Anhalt, denn Robert Müritz ist ein CDU-Kreispolitiker und zwar einer mit einer Neonazi-Vergangenheit. 2011 ist er Ordner gewesen auf einer Neonazi-Demo. Außerdem hat er eine sogenannte schwarze Sonne tätowiert. Also das sind so drei Hakenkreuze übereinander, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Müritz distanziert sich mittlerweile von dieser Vergangenheit. Der CDU-Landesverband und die Kreischefs wollen heute eben darüber beraten. Also soll er jetzt und darf er jetzt in der Partei bleiben oder nicht? Wie kann man denn eigentlich rausfinden, ob eine Distanzierung zur rechtsextremen Szene wirklich glaubhaft ist? Darüber habe ich gesprochen mit Bernd Wagner von Exit Deutschland. Exit ist eine Initiative, die Menschen hilft, aus der rechten Szene auszusteigen. Herr Wagner, wann ist es denn glaubwürdig, also dass sich jemand vom Rechtsextremismus gelöst hat?
Also unsere Standardsituation bei Exit Deutschland ist eigentlich immer die, dass die Leute sich entweder schon aus der Szene gelöst haben, das ist eher seltener. Zumeist sind die Leute ja noch drin. Zunächst müssen wir natürlich, und das ist jedem zu empfehlen, prüfen, ob die Person tatsächlich innerlich bereit ist, sich zu lösen. Und dafür gibt es natürlich auch Kriterien. die man dann anlegen kann. Also sehr wichtig ist, die Weltanschauung verworfen zu haben.
Aber wie kann man das überprüfen? Also welche Kriterien sind das? Welche legen Sie da an?
Es geht immer um das Menschenbild vor allen Dingen, wie die Personen selbst ihr Menschenbild neu sortieren. Das heißt, ob sie bereit sind, jeden Menschen in seiner Eigenart mit der einzigartigen Menschenwürde anzuerkennen. Und das wird ja im Rechtsextremismus grundsätzlich verworfen, weil jemand irgendwie zugehörig ist, das heißt einer sogenannten anderen Rasse angehört oder einer politischen Richtung angehört, die als Feind verortet wird. Es ist immer ein Grund da, die anderen Leute, andere Menschen abzuwerten und als Person zweiter, dritter oder vierter Ordnung einzustufen. Das muss weg. Wenn das klar ist, dass die Person diese Auffassung nicht mehr vertritt, dann ist schon ein zentrales Kriterium erfüllt.
Und wie finden Sie das heraus? Also arbeiten Sie das heraus in Gesprächen? Weil irgendwie müssen Sie das ja selbst irgendwie überprüfen oder eben herausfinden können, ob das, was Ihr Gegenüber Ihnen da erzählt, ob das tatsächlich glaubhaft ist.
Natürlich ist da viel Erfahrung dabei, auch in den durchaus lange andauernden Gesprächen, die wir führen. Das ist das Erste. Also Erfahrung und Gefühl ist wichtig für diejenigen, die das dann betreiben. Und es muss auch etwas da sein, dass die Leute das auch irgendwo belegen. Das heißt also, oftmals gibt es ja Sinnzeichen, die Personen setzen können. Das heißt also, sie müssen daran arbeiten, Tätowierungen zum Beispiel. Sie müssen sich erklären, bezogen auf andere Menschen. Also sie müssen irgendwo hingehen und offen darüber sprechen, dass sie das verwerfen. Also auch Leuten, die ihnen vorher kritisch gegenüberstanden. Oftmals sind es auch Opfer, die aufgesucht werden können. Wenn die Opfer von Straftaten, also rechtsextremen Straftaten geworden sind, öffentliche Sinnzeichen, öffentliche Reden, Auftritte in den Medien, wo das ganz klar und eindeutig mitgeteilt wird. Denn es ist ja kein Zuckerschlecken für Rechtsextremisten, sich aus der Szene zu entfernen. Wer sich öffentlich erklärt und das verwirft, der hat das natürlich dann danach auch schwer. Also insofern sind das schon ganz harte Verhaltensanforderungen, die nicht nur in der reinen Rhetorik stecken bleiben.
Und das Ganze geht ja eben auch nicht von heute auf morgen. Das ist ja ein Prozess. Wie lang dauert der im Schnitt? Kann man das sagen?
Also die Leute, die zu uns kommen, die sind relativ weit durch mit diesem Vorgang. Die haben also schon längere Zeit Zweifel, in der Szene dort richtig zu sein. Man hat es also auch schon im Vorfeld beobachten können, wenn man sie kennt, dass sie sich versuchen, auch vor den Tätigkeiten in der Szene zu drücken. Also sie gehen auch nicht mehr gerne irgendwo hin. Sie versuchen, Ausreden zu erfinden, nicht mehr mitmachen zu müssen, was nicht immer geht. Das dauert manchmal Jahre. Also wir haben Personen, die 20 Jahre auf ihren Zenit im Rechtsextremismus geschafft haben und die haben dann ungefähr 3, 4, 5 Jahre dort gebraucht, um sozusagen den Absprung zu nehmen. Und das kann dann auch noch lange dauern im Nachhall, wenn sie denn dort rausgehen, dass man dann Ärger mit der Szene hat, aber auch nicht irgendwo ankommt, so ganz schnell, weil andere Leute ja genau die Zweifel haben und sagen, ja, ist der denn wirklich oder ist sie denn wirklich ausgestiegen? Das ist dann nicht so ganz einfach.
Das ist nicht einfach und dieser Punkt Glaubwürdigkeit ist ja eben auch immer der, wo man dann eben auch vielleicht zweifelt. Deswegen nochmal an Sie am Ende die Frage, wie sehen Sie das? Also haben nicht auch ehemalige Neonazis ein Recht darauf, aktiv als Politikerin oder als Politiker an der Demokratie teilzunehmen, mitzuwirken?
Davon gehe ich zwingend aus, dass diese Menschen, die im rechtsextremistischen Milieu sich aufgehalten haben, auch wieder eine Möglichkeit haben, sich in demokratischen Parteien zu engagieren. Das ist ohne Zweifel für mich. Und wir haben da etliche Beispiele. Also einer der ersten Neonazis, der auch Funktionär der NPD war und auch in militanten Organisationen aktiv, der ist 2000 ausgestiegen und 2001 haben wir ihm eine Chance gegeben, bei Exit sogar tätig zu werden. Und der ist heute ein gutgehendes und hochengagiertes gegen den Rechtsextremismus auftretendes SPD-Mitglied. Also das geht. Man kann es spüren im Verhalten.
Wann ist es glaubhaft, dass sich jemand vom Rechtsextremismus tatsächlich gelöst hat? Bernd Wagner von Exit Deutschland hat es erklärt in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.